The Pioneer Morning Briefing mit Carina Mössbauer.
Guten Morgen, mein Name ist Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 20. Juli.
Ein letzter Ball, ein letzter langer Ball vom Torhüter. Schuss, aus, vorbei. Spanien 1, Argentinien 0. Das Finale hat ein Ende nach Überlänge und das Finale hat einen verdienten Sieger. Und er heißt Spanien.
Die Welt feiert den neuen Weltmeister Spanien. Anders die Stimmung im Berliner Kanzleramt. Da wurde an diesem Wochenende zumindest wenig gejubelt. Dabei lief der Start in die parlamentarische Sommerpause anfangs noch wie geplant. Erstes Reformpaket vom Koalitionsausschuss präsentiert, Parlamentarier ausgeflogen und Merz vor der Hauptstadtpresse ohne Aufregeraussage.
Ich muss sagen, die Koalition hat Tritt gefasst. Wir befinden uns auch persönlich, menschlich in einem sehr guten Verhältnis miteinander.
Alles schien also der geskripteten Choreografie zu folgen. Kraftvoll, geschlossen und ohne Koalitionskrach in die Sommerpause. Aber dann kam es doch etwas anders. Dabei war die erste Schlagzeile harmlos unscheinbar. CDU-Politiker Jens Spahn und sein Ehemann sind Papas geworden. Inklusive Foto voller Familienglück. Sohn Georg war durch eine Leihmutter in den USA zur Welt gekommen. Die stolzen Eltern waren dorthin gereist, um den Nachwuchs abzuholen. Doch die politische Erschütterungswelle, die danach durch die Reihen der Union ging, war enorm. Empörung, Fassungslosigkeit, Wut, Vorwürfe der Doppelmoral, Briefe, Rücktrittsforderungen, Tage im emotionalen Ausnahmezustand. Spahn hatte mit seinem privaten Babyglück Protestwellen ausgelöst, die sich nicht mehr aufhalten ließen. Am Samstag zog er dann selbst den Stecker und verkündete via Brief an die Fraktion seinen Rücktritt. Der Kanzler hatte ihn zuvor zu diesem Schritt gedrängt. Merz am Abend im ZDF-Sommerinterview, befragt von Diana Zimmermann.
War Ihnen klar am Wochenende, letztes Wochenende, was für einen Schaden für die Glaubwürdigkeit der Union das verursachen könnte?
Mir ist das gestern im Laufe des Tages überdeutlich geworden und deswegen haben wir dann ja auch gehandelt.
Ganz offenbar hatte Spahn die Reaktionen unterschätzt. Möglicherweise hat er auch gedacht, durch die platzierte Home-Story-Aufbereitung in Bild könnte er erwartbarer Kritik entgegenwirken. Auch der Kanzler gab sich gestern überrascht.
Das heißt, mit dieser Empörungswelle, die sich dann sehr schnell breit gemacht hat, haben Sie in der Form nicht gerechnet?
Zumindest nicht in diesem Umfang, aber es hatte wahrscheinlich auch was mit seiner Person zu tun und auch mit der Kommunikation. Und da hat es dann ziemlich viel Empörung gegeben.
Ja, es hängt auch mit der Person Spahn zusammen. Mit seinen Altlasten wie Maskenaffäre, Spendendinner während der Pandemie und dubioser Villenkredit. Spahn war schon seit langem für viele eine Reizfigur. Aber der Fall steht auch singulär für sich. Denn es geht um das politische Gut, um Glaubwürdigkeit. Niemand erwartet von Politikern hundertprozentige Deckungsgleichheit zur Parteiprogrammatik. Abweichungen sind durchaus erlaubt, doch diese müssen transparent kommuniziert werden. Spätestens als die CDU auf ihrem Parteitag im Februar dieses Jahres einen Antrag gegen Leihmutterschaft, auch die sogenannte altruistische, also nicht kommerzielle Variante, beschlossen hatte, hätte Spahn sich aus der Deckung wagen müssen. Er hätte Parteikollegen und Öffentlichkeit an seiner inneren Zerrissenheit teilhaben lassen müssen. Stattdessen stimmte Spahn im Paket mit anderen Anträgen für den Antrag, der in Deutschland verbietet, was Spahn in den USA längst getan hatte. Denn das Kind war zu diesem Zeitpunkt bereits im Bauch der Leihmutter. Doch Spahn schwieg. Rückblickend war das ein Fehler, wie er am Freitag selbst zugab. Ob es gereicht hätte, mit offenen Karten zu spielen, um den Widerspruch mit der Parteilinie aufzulösen, bleibt allerdings fraglich. Das Thema Leihmutterschaft trifft die CDU in ihren Grundfesten, am ureigensten Kern, an der christlichen Wurzel. In einem Positionspapier der Frauenunion wird auf das hohe Risiko Ausbeutung hingewiesen, auf die mögliche Verletzung der Menschenwürde. Das Europäische Parlament wird zitiert, dass die Leihmutterschaft auf eine Stufe mit Verbrechen wie Sklaverei, Zwangsheirat und illegaler Adoption stellt. Lifestyle-Tendenzen wie in den USA werden als Geschäftsmodell verurteilt. Denn wer dort eine Leihmutter mit dem Austragen eines Kindes beauftragt, der muss auch viel Geld zahlen. Hinzu kommt, in bioethischen Fragen ist die Partei kompromisslos. Das ließ sich vor 12 Monaten an der Abtreibungsdebatte um die Richterin Brosius Gersdorf beobachten. Und jetzt erlebte es Spahn ganz persönlich. Spahn war außerdem nicht irgendein Chormitglied, sondern der Solokünstler, eines der prominentesten Gesichter und als Fraktionschef auch noch zuständig für die Durchsetzung von Fraktionsdisziplin, also das Eindämmen von Abweichlertum. Indem Jens Spahn sich auf diesem Weg einen persönlichen Lebenstraum erfüllte, setzte er nicht nur seine eigene Glaubwürdigkeit, sondern auch die seiner Partei aufs Spiel. Sein Rücktritt war am Ende politisch unausweichlich und zugleich in gewisser Weise tragisch. Denn die berufliche Krise überschattet den Moment des Vaterwerdens, das pure Glücksgefühl, das ihm aus menschlicher Sicht zu wünschen ist. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit Daniel Peters. Er ist CDU-Vorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern und hatte als erster Landeschef öffentlich den Rücktritt Spahns gefordert. Sein Take zu den jüngsten Geschehnissen hören wir gleich.
Wir reden hier über ein Fehlverhalten. Wir reden hier eben über die Frage von Glaubwürdigkeit. Und deswegen war es richtig, dass Jens Spahn jetzt die Konsequenzen gezogen hat.
Außerdem haben wir eine Leseempfehlung für Sie über die Ästhetik des Fußballspiels. Und wir staunen über einen Künstler, der der spanischen Sprache neuen Auftrieb verleiht. An der Basis herrschte längst Wut über die Leihmutterdebatte um Jens Spahn. Doch die vorderste Reihe der Partei schwieg. Als erster und einziger CDU-Landeschef wagte sich Daniel Peters am Freitag aus der Deckung mit deutlichen Worten. Spahn habe sich, Zitat, in voller Absicht über in Deutschland geltendes Recht hinweggesetzt. Das warf er dem Kollegen vor. Zudem mahnte er, die CDU steht für Glaubwürdigkeit und Klarheit, gerade in ethisch sensiblen Fragen. Sein Urteil: Spahn sei als Vorsitzender der Unionsfraktion nicht mehr tragbar und müsse zurücktreten. Peters ist 1981 geboren. Seit 6 Jahren sitzt er im Schweriner Landtag, wo er auch Vorsitzender der CDU-Fraktion ist. In Mecklenburg-Vorpommern ist die CDU in der Opposition. Manuela Schwesig von der SPD regiert mit den Linken. In den Umfragen liegt die AfD vorne. Die CDU hingegen kommt im Moment auf 9%, laut Infratest DIMAP. Ich habe mit Daniel Peters am Abend telefoniert und mit ihm gesprochen über politische Verantwortung, aber auch über die Glaubwürdigkeit der CDU und darüber, wie es für seine Partei jetzt weitergehen soll. Was er uns zu sagen hat, das hören wir jetzt. Guten Morgen, Daniel Peters.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Herr Peters, es brodelte ja wirklich schon lange. Es gab blankes Entsetzen an der Basis, als Sie als erster, man muss auch sagen, als einziger aus der ersten Reihe als Landeschef dann diesen Unmut verbalisierten. Hat Sie das eigentlich viel Mut gekostet?
Nein, das ist keine Frage von Mut, sondern es ist eine Frage, die ich mir gestellt habe bei der Betrachtung dessen, was geschehen ist. Und ich finde, unterm Strich ging es nicht nur um die Glaubwürdigkeit des bis dato Fraktionsvorsitzenden, sondern es ging um die Glaubwürdigkeit der gesamten Union und letztlich auch um die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung, die hier in Frage gestellt wurde. Und insofern war es ist mir natürlich nicht leicht gefallen, wenn es da darum geht, die eigenen Leute zu kritisieren. Aber ich finde, wir reden hier über ein Fehlverhalten. Wir reden hier eben über die Frage von Glaubwürdigkeit. Und deswegen war es richtig, dass Jens Spahn jetzt die Konsequenzen gezogen hat.
Die Fassungslosigkeit über Jens Spahn, die war ja wirklich vielschichtig. Also es ging da um mangelnde Transparenz, um den Widerspruch zur eigenen Parteiprogrammatik. Es gab Kritik an der Leihmutterschaft an sich, weil es ja ein sehr sensibles, ethisches Thema ist. Und dann kam noch hinzu dieses Hinwegsetzen über die deutsche Gesetzeslage. Was würden Sie denn sagen, war am Ende der gewichtigste Kritikpunkt oder spielte irgendwie am Ende alles gleichermaßen eine Rolle?
Na, ich glaube, Letzteres war schon mitentscheidend, wenn man als Politiker Verantwortung trägt und auch insbesondere für ein Thema mit Verantwortung getragen hat und auch eine Position zum Thema der Leihmutterschaft formuliert hat und auch immer mitgeprägt hat, dann selbst völlig anders zu handeln und sich sozusagen über die deutschen Gesetzgebung und die deutschen Rechte hinwegsetzt, dann glaube ich, muss man sich schon einige Fragen stellen und das mündet dann eben in die Frage der politischen Glaubwürdigkeit. Und insofern glaube ich, war es richtig, auch diesen Schritt zu gehen. Nochmal, es ist sicherlich alles andere als leicht, gerade mir, ich bin in dieser Partei groß geworden, die eigenen Leute zu kritisieren, das ist nicht etwas, was man mal eben macht, aber hier stand eben sehr, sehr viel auf dem Spiel und eben die Glaubwürdigkeit einer ganzen Partei.
Spahn hat ja jetzt am Freitag zu verstehen gegeben, dass es durchaus ein Fehler war und dass er auch bereut, dass er nicht früher mit seiner inneren Zerrissenheit an die Öffentlichkeit gegangen ist und auch seine Pläne kommuniziert hat. Rückblickend, wenn er auf dem Parteitag im Februar sich eingesetzt hätte für eine Legalisierung der Leihmutterschaft, als sich sozusagen gegen die Parteilinie gestellt hätte, glauben Sie, dass die Partei dann heute mehr Erbarmen mit ihm gehabt hätte oder wäre es trotzdem ein Vergehen gewesen, weil es eben so fundamental gegen die Überzeugungen der CDU geht?
Naja, ich glaube, er hätte sich auch im Februar dann bereits gegen bisherige Positionierungen, die er vorgenommen hat, gestellt. Aber natürlich kann es immer sein, das gehört eben zum Leben dazu, dass man seine Meinung mal ändert. Und ja, ich glaube, natürlich hätte das in der Gesamtbewertung, wäre das vielleicht anders gelaufen. Er hätte dort eine Chance gehabt, sich zu erklären und sicherlich auch deutlich zu machen, dass es ihm persönlich hier um etwas anderes geht, dass er auch sein persönliches Glück damit verbindet und hätte hier das Wort ergreifen müssen nach meinem Dafürhalten. Das ist richtig.
Und dann wäre es möglich gewesen, dass er auch weiter Fraktionsvorsitzender hätte bleiben können, obwohl er quasi von etwas Gebrauch macht, nämlich der Leihmutterschaft, die von der CDU als solche abgelehnt wird und auch als Ausbeutung ja beschrieben wird.
Ja, ich glaube, er hätte damals natürlich eine gesellschaftliche Debatte entfacht, auch schon auf dem Parteitag, aber weit darüber hinaus. Ich persönlich wäre bei meiner Auffassung, was das Thema Leihmutterschaft angeht, dass ich das ablehne, geblieben. Aber nichtsdestotrotz hätten wir die Chance gehabt, eine gesellschaftliche Debatte zu führen. Er hätte selbst natürlich seine andere Position deutlich machen können. Das hat er aber leider nicht getan. Und ich glaube, dass ich das alles hätte jetzt anders darstellen können und die Frage, ob er dann Fraktionsvorsitzender geblieben wäre, kann ich nicht beantworten. Aber ich glaube schon, dass es eine ganz andere Entwicklung genommen hätte. Wir hätten eine, wenn wir es gut gemacht hätten, eine gute gesellschaftliche Debatte darüber geführt, die natürlich auch zu einem Ergebnis hätte kommen müssen. Aus meiner Sicht für die Union bleibt das Ergebnis, wäre auch so das Ergebnis gewesen, dass wir diese Leihmutterschaft ablehnen, weil ich kann es nicht gut finden, dass Frauen sozusagen zu Brutkästen missbraucht werden, dass da finanzielle Notlagen von Frauen missbraucht werden für diese Situation, für diese Leihmutterschaft. Insofern, meine Position wäre geblieben, sicherlich die auch der Mehrheit in unserer Partei, aber wir hätten sicherlich eine durchaus konstruktive gesellschaftliche Debatte führen können.
Jetzt haben Sie ja mehrfach zum Ausdruck gebracht, was Sie persönlich und auch eben der Großteil der Partei von dem Konzept Leihmutterschaft denkt. Wie bewerten Sie denn dann, dass Jens Spahn davon Gebrauch gemacht hat?
Ja, es ist natürlich eine persönliche Entscheidung, aber eine Entscheidung, die viele andere vor ihm ja auch schon getroffen haben. Ich versuche mich immer in die Lage der Frauen hineinzuversetzen und ich habe immer so ein Störgefühl dabei, wenn Frauen für andere Menschen Kinder austragen. Ich kann das emotional an der Stelle schwer greifen, um ehrlich zu sein. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Frauen sozusagen am Ende dieses Weges, wenn das Kind zur Welt gebracht wurde, nicht eben doch viele Emotionen für dieses Kind empfinden und es dann abgeben müssen für eine finanzielle Leistung. Das muss letztlich Jens Spahn als Mensch für sich dann auch beantworten, die Frage. Wenn dort miteinander ein Agreement getroffen wurde, dann mag das so sein, dann mag das für alle Beteiligten vernünftig sein. Ich persönlich habe da weiterhin ein massives Störgefühl.
Waren Sie dann letztendlich eigentlich überrascht, dass Spahn dann doch recht schnell zurückgetreten ist am Samstag und dass es wirklich so eine Dynamik angenommen hat, oder war das alternativlos, also musste an diesem Wochenende der Schritt gegangen werden?
Für mich war die Sachlage relativ klar und insgesamt halte ich das hier unterm Strich jetzt für richtig, dass Jens Spahn diese Entscheidung getroffen hat, und alles andere ist jetzt sozusagen schon Vergangenheit. Wir müssen den Blick jetzt auch nach vorne richten. Wir brauchen einen neuen Fraktionsvorsitzenden in der Unionsfraktion. Wir brauchen keine langwierigen Personaldebatten, brauchen schnelle Entscheidungen, um eben jetzt wieder aus der Diskussion um uns selbst herauszukommen und wieder um sich um die Themen des Landes zu kümmern, wie wir Deutschland wettbewerbsfähig machen, wie wir den Blick nach vorne richten, wie wir Deutschland zukunftsfähig machen. Darauf kommt es jetzt an. Und deswegen brauchen wir schnelle Personalentscheidungen an der Stelle, und alles andere ist Vergangenheit.
Das ist ja auch wichtig im Wahlkampf bei Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie stecken mittendrin und wir erreichen Sie ja gerade auch im Auto. Sie sind unterwegs. Merz hat gestern im Sommerinterview im ZDF angekündigt, dass er auch in Mecklenburg-Vorpommern Auftritte absolvieren will. Freuen Sie sich darauf?
Na, ich freue mich immer, wenn der Parteivorsitzende und der Bundeskanzler nach Mecklenburg-Vorpommern kommen und auch uns hier im Wahlkampf unterstützen wollen. Selbstverständlich ist das für uns als Landespartei eine hervorragende Sache, und wir werden mit ihm, glaube ich, gute Auftritte hinlegen und hinbekommen, und ich freue mich auch persönlich über seine Unterstützung.
Ich sehe schon, Sie machen überzeugt Wahlkampf gemeinsam mit dem Kanzler. Damit sage ich vielen Dank, Daniel Peters.
Danke ebenso.
Unsere Kulturredakteurin Pia von Versebe hat ihn gefunden, den feuilletonistischen Ansatz zum Thema Fußball. Pia hat mit dem emeritierten Stanford-Professor Hans-Ulrich Gumprecht gesprochen. Der Mann hat ein Buch über die Schönheit des Sports veröffentlicht. Er verfolgt Sport unter ästhetischen Gesichtspunkten, seit Jahrzehnten intensiv, und hat dazu auch publiziert. Die beiden haben über die Entwicklung des modernen Spitzenfußballs und über die WM gesprochen. Auf thepioneer.de können Sie das ganze Gespräch lesen. Hier ein akustischer Ausschnitt über die Entstehung des Mannschaftssports und die Gedanken des Professors dazu.
Also man kann sagen, dass Zusammenarbeit, Gesellschaftlichkeit erst im 19. Jahrhundert ein Thema wird. Ja, also der größte Name, den wir damit verbinden, ob man den politisch mag oder nicht, ist Karl Marx natürlich. Aber die Mannschaftssportarten sind in den sozialistischen Ländern nie besonders gut gelungen, was in gewisser Weise ein Paradox ist. Ja.
Haben Sie irgendeine Ahnung, woran das liegen könnte?
Ich kann ein Paradox formulieren, aber das ist keine bündige Antwort. Dass bei Mannschaftssportarten die Mannschaften erfolgreich sind, wenn die individuelle Ambition, der individuelle Ehrgeiz der Spieler im Vordergrund steht und gut koordiniert ist.
Interessant. Also es ist sozusagen das gesunde Wechselspiel zwischen Individuum und Kollektiv.
So könnte man es formulieren. Also vielleicht ist es für die Mannschaftssportarten nicht gut, wenn der Gedanke des Kollektivs zu stark im Vordergrund steht.
Wer also heute im Büro bei WM Smalltalk brillieren will, sollte das unbedingt vorher gelesen haben. Auf thepioneer.de und in der Pioneer-App. Den Link finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das erfahren Sie in unserem neuen Pioneer-Podcast Frontrunners. Der erscheint montags bis freitags immer um 5 Uhr und das Ganze ist ein Update zu den Kapitalmärkten, zu Aktien, zu Börsen. Top aktuell. Durch den Podcast führt ein Stimmzwilling von Gabor Steingart. Gabor hat ihn sehr ausdauernd trainiert und jetzt klingt der Zwilling wie das Original. Die Redaktion dahinter übernimmt die Kollegin Josie Müller aus der Wirtschaftsredaktion. Der Podcast ist frei verfügbar. Hier eine Hörprobe aus der aktuellen Folge.
The Pioneer Frontrunners. Das 5 a.m. Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Der Blick auf die US-Futures zeigt, dass die Wall Street heute wohl verhalten in die neue Woche startet, nachdem die drei großen Indizes zuletzt federn lassen mussten. Vergangene Woche schlossen Dow, S&P 500 und Nasdaq nach dem Abverkauf an Chip-Aktien geeint in Rot. Aus Japan sind heute keine Impulse zu erwarten. Der Nikkei pausiert feiertagsbedingt. Er war tiefrot in das lange Wochenende gegangen. Noch schlimmer erwischt hatte es Südkoreas tech-lastigen Kospi. Auch er war mit einem deutlichen Minus ins Wochenende gegangen und ist auch heute früh so gestartet. Auch der DAX bleibt in schwierigem Fahrwasser. Da wird der Kampf um die 25.000-Punkte-Marke heute weiter fortgesetzt. Gleichzeitig heizt der Nahostkonflikt die Ölpreise an. WTI liegt bei rund 85 Dollar je Fass, Brent bei etwa 91. Kurzum, die Woche beginnt so, wie die alte endete. Nervös.
Sie finden den ganzen Podcast bei uns auf der Website und auch auf Spotify und Apple Podcasts. Einfach suchen nach Pioneer Frontrunners. Hören Sie sich das doch mal an. Viel Spaß dabei.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Amerikaner weniger englischsprachige Musik als je zuvor hören. Doch von einem Rückgang des Musikkonsums kann keine Rede sein. Laut dem Halbjahresbericht von Luminate wird in den USA sogar so viel Musik gestreamt wie nie zuvor. Allein in den ersten 6 Monaten des Jahres wurden sagenhafte 732,7 Milliarden Streams verzeichnet. Die Lautsprecher laufen also weiter auf Hochtouren, nur eben mit immer mehr spanischsprachiger Musik. Künstlern wie Bad Bunny geht die Liebe zur spanischen Musik durch die Decke. Jeder 10. Stream in den USA entfällt inzwischen auf spanischsprachige Künstlerinnen und Künstler. Die temperamentvollen Klänge aus Lateinamerika und der Karibik sind damit längst kein Nischenthema mehr, sondern fester Bestandteil des Mainstreams. Und der puerto-ricanische Musiker Bad Bunny ist maßgeblich für diesen Aufstieg der spanischsprachigen Streams verantwortlich. Er lieferte in diesem Jahr einen unvergesslichen Super Bowl-Halbzeitauftritt, der für große Polarisierung sorgt. Denn statt in der Amtssprache Englisch sang er in seiner Muttersprache Spanisch. Viele Republikaner hatten sich eine rein englischsprachige Performance gewünscht und haben sogar mit der von Charlie Kirk gegründeten konservativen rechtspopulistischen Organisation Turning Point USA eine Gegenshow mit Kid Rock veranstaltet, als eine Art musikalische Rebellion. Doch das Rampenlicht konnten sie nicht von Bad Bunny weglenken. Im Gegenteil. In nur einer Woche erreichte Bad Bunny mit seiner Halbzeitshow rekordverdächtige 2,7 Milliarden Streams in den USA. Fest steht also, die Playlist der USA wird bunter, lauter und spanischer. Und Bad Bunny ist nicht nur Teil des Trends, er ist einer seiner größten Treiber. Ich wünsche wünsche Ihnen jetzt einen musikalisch feurigen Start in diesen neuen Tag voller Zuversicht. Ihre Carina Mössbauer.